is what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel Toe time for taking your chance. Jam in the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. Off his feet. Sing that song. All the people having fun.
Oh yeah, ihr seid ganz, ganz
toll. Oh yeah.
Klasse gemacht.
Und in dem Sinne, herzlich willkommen zur 46. Folge Awesome and Average. Heute ist Dienstag, der 24. November 2020, wobei das Jahr sollte man ausblenden. Das Jahr ist einfach nicht das Jahr, das es werden sollte. Deshalb wird das ja wahrscheinlich einen richtig dicken, fetten Balken bekommen auf allen Jahrhundertkalendern. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute den Dr. Moritz Zellmann an Spaß.
Ja,
wir haben heute Besuch bekommen, denn man muss schon ehrlicherweise sagen, es spitzt sich zu, die Lage in den Krankenhäusern, die Lage auf den Intensivstationen und die Lage in Deutschland. Und wir haben festgestellt, was braucht es momentan? Ja, genau, es braucht ein Marketing-Katecholamin, was wirklich mal diesen Beruf der Pflege und der Ärzte und der Rettungsmenschen anspitzt. Und deshalb haben wir gnädigerweise heute Besuch, und zwar ist der
Jens Spahn. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank dafür. Julian Stransky bei uns in der Leitung, der die Kampagne Pflegestufe Rot organisiert und umgesetzt hat. Zwar nicht alleine, aber Hauptinitiator sich nennen darf. Und deshalb sage ich erstmal schönen guten Morgen und herzlich willkommen an Julian.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Hört schon fast
so schön wie Professor Drosten.
Ja, genau. Den wir ja auch schon in der Folge hatten.
Julian, weißt du, wie Professor Drosten die ganzen Zuhörer mal begrüßt? Mit einem wirklich extrem frivolen, motivierten und energiegeladenen Hallo.
Julian, wie geht's dir? Erzähl mal.
Och, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Die letzte Woche war so ein bisschen anders als sonst. Das war ein bisschen mehr los. Wir haben ein paar E-Mails bekommen, wir haben ein paar Nachrichten bekommen auf Social Media. Das ist jetzt wieder so ein klein bisschen abgeebbt. Es kommen immer noch welche, ein bisschen mehr als vereinzelt, aber es ist wieder ruhiger geworden.
Aber ein paar? Was heißt denn ein paar? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, bei den Klicks, die ihr gekriegt habt, dass das wahrscheinlich eher so in der Kategorie
vierstellig.
Wo fange ich an? Vierstellig, 16,45 Nachrichten.
Krass. Genau. Was heißt anders als sonst für deinen Alltag? Was ist dein normaler Alltag?
Du bist aber Pflegewissenschaftler, ne? Sozialmanager, Pflegewissenschaftler. Das ist so dein Hintergrund,
korrekt? Das ist tatsächlich richtig. Das habe ich auf jeden Fall mal studiert. Da habe ich mich viel mit befasst. Ursprünglich bin ich gar nicht Pflegewissenschaftler. Ich bin Heilerziehungspfleger. Also ich habe an der Front gearbeitet, ich habe am Bett gestanden, ich habe gepflegt, ich habe betreut und bin dann nach vielen Jahren, nach fast 15 Jahren in der Pflege, in der Heilerziehungspflege, in der Behindertenhilfe, habe ich den Entschluss gefasst, ich studiere, ich habe Pflegewissenschaften studiert, ich habe im zweiten Gang noch Sozialmanagement nachgelegt, weil ich wollte auch lernen, mit Zahlen umzugehen. Und bin ich bei einem Personaldienstleister gelandet. Das war eigentlich ist eine ganz lustige Story. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Ich habe dann aber den Matthias Menne kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt bereits da Prokurist war. Und wir waren uns direkt sympathisch. Wir haben gleich getickt.
Also ihr habt so ein bisschen auch die, sag ich mal, Distanz erlangt, bezogen auf den eigentlichen Pflegeberuf, weil ihr da nicht mehr so richtig aktiv seid, oder? Also wahrscheinlich immer noch nah dran, aber ihr seid halt nicht mehr wirklich an der Front am Bett, sondern ja, beschäftigt euch mit dem Pflegeberuf ein bisschen distanzierter, ein bisschen medialer, marketingorientierter.
Ja, aber vor allem, Moritz, auch wichtig nach 15 Jahren. Also ich habe ja auch die Tage mal einen Post dazu rausgehauen. Die Techniker hat ja auch eine Studie gemacht, dass die Pflegekräfte im Schnitt nach 13,7 Jahren in den Sack hauen, ne? Und auf Intensiv ist die Quote noch geringer bei 10 Jahren und in der Altenpflege sogar nach 8 Jahren. Das heißt, im Grunde hat Julian 15 Jahre durchgehalten, hat dann da seine Erkenntnisse rausgezogen und hat dann höchstwahrscheinlich auf eine wirklich Work-Life-Balance anderer Art was für den Job getan.
Ja, vielleicht ist das so. Ich würde auch nicht sagen marketingintensiver, sondern wir verstehen uns einfach als Arbeitgeber für Pflegekräfte. Das sind wir. Zweifelsohne. Also wir haben Pflegekräfte, die für uns arbeiten, die bei uns arbeiten und die natürlich auch jeden Tag auf ihren Stationen, auf ihren Wohnbereichen ihre Erfahrungen machen. Sicherlich gute Erfahrungen, aber auch nicht ganz einfache Erfahrungen. Natürlich kommen die dann zu uns und sagen, das und das läuft schief, hier werde ich gefährlicher Pflege ausgesetzt, das bleibt nicht aus. Das wäre gelogen, wenn wir sagen, es ist alles super, dann würden wir auch nicht so einen Film machen. Ja, und das war letzten Endes dann auch die Intention, dass wir gesagt haben, da muss auch irgendwie was passieren. Und wie das so ist, wenn man selber am Bett steht, dann denkt man sich immer, oh, was ist das für eine Situation, in der ich hier arbeite? Wenn ich die Möglichkeit, wenn ich die Mittel hätte, dann würde ich tatsächlich auch was dran ändern. Und ja, wir haben uns jetzt eigentlich schon Ende 2019 oder Mitte 2019 haben wir uns in der Situation gefunden, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt die Möglichkeiten, wir haben die Mittel. Es wäre moralisch verwerflich, wenn wir die jetzt nicht auch nutzen würden, wenn wir es können. Und ja. Dann waren so die ersten Überlegungen, was kann man machen, wie kann man es machen, die ersten Konzeptionen. Dann wurden wir aber zunächst mal von Corona überrannt und überrollt und mussten dann auch schauen, wie gehen wir mit Corona um. Da hatten wir ganz viele andere Aufgaben. Auch da mussten wir wieder schauen, was machen unsere Mitarbeiter, wie geht es da auf Stationen, wie geht es in den Häusern, wie geht es in den Einrichtungen da jetzt mit Corona weiter. Und in diesem Zuge, ja, dann wurde halt zu Corona auch geklatscht. Das fanden wir am Anfang erstmal alle ganz toll und haben gedacht, ja,
es geht.
Die ersten zwei Tage irgendwie.
Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie in Italien hier, nur das Wetter stimmt noch nicht ganz. Und das hatte sich dann aber auch ganz schnell. Ne? Dann ist das auch wieder abgeebbt. Dann wurden so Dinge versprochen wie Corona-Prämien. Dann haben wir hier auch sehr stark gemerkt, wie schwierig es ist, diese Corona-Prämien auch umzusetzen. Wir haben mit unseren Mitarbeitern gesprochen. Wir mussten da auch ganz viel Aufklärung machen. Warum bekommt der eine es, warum bekommt der andere es nicht? Und wie gehen wir auch als Unternehmen damit um? Das waren ganz, ganz viele schwierige Fragen, die wir uns gestellt haben.
Aber das ist ja auch der Punkt, den diese Firmen überhaupt übernehmen können und diese Verantwortung. Ich selber bin ja auch in der Zeitarbeitsfirma und Moritz ist auch nicht zu 100% in der Klinik. Und das hat ja auch alles seine Gründe. Und ein Vorteil, über mehrere Arbeitgeber zu arbeiten oder über einen, der sich wirklich empathisch mit Mitarbeitern auseinandersetzt, ist ja wirklich, dass das überhaupt dort auf kurzem Dienstweg stattfindet, ja. So wie auch bei dir, dass du deinen Mitarbeiter beispielsweise ganz klein gedacht auch kennst, ne, dass er vor dir sitzt, dass du dich den Problemen annimmst, dass du schnell eine Lösung finden willst und eben nicht nur ausschließlich die Dienstleistung siehst. Und das können die Krankenhäuser einfach zum Teil nicht umsetzen. Das ist denen aus dem Ruder gelaufen.
Ja. Die stecken da auch in ganz anderen Zwängen, das ist sicherlich so. Und da haben wir es ehrlicherweise auch an vielen Stellen wesentlich einfacher. Nichtsdestotrotz war das dann für uns natürlich auch, ich meine, es ist dann immer auch die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ne? Natürlich kann ich sagen, die Politik ist schuld, die zahlt keine Corona-Prämie, ich kann die auch nicht zahlen. Kann dann meinen üblichen Weg weitergehen. Uns war es dann wichtig und ich glaube, das ist auch zentral, dass wir die Erfahrung selber im Krankenhaus beziehungsweise im Altenheim, im Behindertenheim gemacht haben. Also wir haben wirklich viele Leute, die bei uns intern arbeiten, die selber aus der Pflege kommen und da auch ein großes Verständnis mitbringen, dass wir so eine Kampagne dann auch auf die Straße gebracht haben.
Vor allem auch so etwas provokativ. Da ist auch jetzt schon die erste Frage direkt. Habt ihr da jetzt auch mit der Kampagne etwas Negatives zurückbekommen an Feedback?
Also wir haben uns im Vorfeld auch ganz, ganz viele Fragen gestellt. Können wir das so machen? Dürfen wir das so machen? Wir haben uns Feedback eingeholt, auch von extern, wo uns Leute dann gesagt haben, nee, vielleicht ist das doch nicht so gut. Wir haben es dann trotzdem durchgezogen, weil wir gesagt haben, wir müssen den Finger in die Wunde legen. Es muss wehtun, weil ansonsten haben wir das, was wir immer haben und es wird nicht besser. Jetzt nach dem Launch, und da sind wir auch selber überrascht, zum einen, wie schnell sich das ganze Ding verbreitet hat und was da auch für ein Response gekommen ist. Aber das negative Feedback ist eigentlich so gut wie ausgeblieben.
Ja, sehr schön. Außer wir. Wir haben ja sofort gesagt, das ist so eine Scheiße, wir müssen dich einladen.
Genau.
Sag mal, Julian, ich habe noch eine Frage. Jetzt hat man ja irgendwie so tatsächlich bei der ich sag mal, der vermeintlich zweiten Welle hat man das ja überhaupt nicht mehr mitbekommen, ne, mit dem Klatschen. Also das war ja überhaupt kein Thema mehr. Und natürlich ist in der Zwischenzeit irgendwie viel passiert oder die Pflege ist medial hier und da natürlich auch mal aufgetreten. Das waren aber ja immer so kleine Leuchtfeuer, hatte man das Gefühl. Jetzt ist deine Kampagne natürlich echt groß und hat einen sehr weiten Impact. Könntest du dir erklären, warum die Deutschen jetzt nicht mehr klatschen? Schämen die sich oder finden die das fast schon verspottend oder glauben die haben das aus den Augen verloren? Ich finde das total schwierig zu ergründen. Also für mich ist das gefühlt eher so Ersteres, wenn man sich denkt, ja, was soll ich jetzt noch klatschen? Ne, es passiert sowieso nichts, also können wir uns das auch sparen. Das ist so ein bisschen mein Gedankengang.
Ich glaube, dahinter. Das ist so typisch auch für die Pflege. Ne? Dann hat man einen Hype. Jetzt durch das Klatschen, ja. Da war man einmal wirklich systemrelevant und im Fokus. Und jetzt ist es auch wieder Routine, dass die Pflegekräfte auf Corona-Stationen arbeiten und da wirklich in einem ganz extremen Setting mit nicht ausreichend Schutzkleidung unterwegs sind. Und gesellschaftlich wird das einfach wieder als normal vorausgesetzt. Und es macht sich keiner mehr die Gedanken dazu.
Einfach Gewöhnungseffekt, der wieder eingetreten ist. Ne? Das ist ja oft so.
Außerdem wird das Wetter jetzt ein bisschen kälter.
Genau, will keiner mehr auf die Balkone. Und Heizpilze sind ja auch verboten, ne, aus Klimagründen. Von daher stellt sich keiner mehr auf die Balkone. Aber es ist ja so ein bisschen der Effekt, wie auch mit Thema, also ich... Ganz unabhängig jetzt vom Inhaltlichen, wenn man irgendwie drei Terroranschläge hat, die in einer Woche geschehen, ne, dann ändern alle ihr Profilbild bei Facebook und zwei Wochen später, wenn nichts mehr passiert, ist es vergessen, so gefühlt. Ne? Also diese Ausdauer an der Oberfläche sich zu halten und zu schwimmen und einfach zu sagen, hier bin ich kämpfe an der Oberfläche weiter, das ist echt schwer, ne? Da in Deutschland oder vielleicht auch anders auf der Welt Fuß zu fassen und präsent zu sein. Also das geht ja vielen Lobbys so, ne? Oder vielen Berufen, vielen Genres, die einfach sehr viel Energie aufwenden müssen, um gesehen zu werden.
Auf der anderen Seite ist das jetzt ja genau die Herausforderung, die wir haben. Wir haben jetzt wunderbare Emotionen erzeugt. Wir haben eine unheimliche Reichweite erzeugt. Auf Instagram ist das Video bereits am Mittwoch 1 Million Mal geklickt worden. Wir haben das dann mal ausgerechnet vom Launch bis Mittwoch. Abend muss ungefähr alle Sekunde 3,5 Leute das Video gesehen haben.
Ja, das waren wir drei dann. Ja, geil.
Und immer wieder, genau.
Unsere Fake-Accounts.
Ja, vielleicht waren das auch Bots, das weiß kein Mensch. Aber ich gehe schon davon aus, dass einige Menschen das Video gesehen haben. Melden sich tatsächlich auch echte Menschen. Wir haben dann ja auch den Aufruf gestartet, auf der Webseite Statements einzureichen. Und die bearbeite ich immer wieder zwischendurch. Ich bin jetzt bei Mittwoch 18 Uhr letzte Woche angekommen. Also da sind Unmengen an Statements reingekommen. Wir haben 720, haben wir jetzt auf der Homepage eingestellt. Aber ich habe noch einen ganzen Haufen unbearbeiteter. Also wir haben damit auch, glaube ich, die größte, ich nenne es einfach mal Mecca-Pinnwand, also die größte Webseite mit Herausforderungen und Wünschen und Missständen aus der Pflege, von Pflegekräften, von pflegenden Angehörigen und von anderen Menschen, die sich für das Thema interessieren.
Übrigens auch heute Morgen von mir. Ich habe nämlich heute Morgen, als ich aufgestanden bin in der Klinik, hatte Dienst, habe ich auch direkt meinen Kommentar abgegeben, mal von ärztlicher Seite.
Genau, also halten wir mal fest, das ist eine der größten Kampagnen, die man aktuell auch bieten kann zum Thema Pflege und auch vielleicht die größte Kampagne, die wir jetzt gerade hier mitbekommen. Der DBFK und andere Firmen haben es auch versucht, aber ihr habt es wirklich, also Hut ab dafür, hinbekommen. Julian, ganz kurze Frage, was erhoffst du dir jetzt in den nächsten Wochen? Was sind so eure Ziele mit dieser Kampagne? Wollt ihr Berlin damit stürmen oder wollt ihr Politiker damit ansprechen? Was ist so der Plan?
Stürmen ist ein krasses Wort. Ich glaube, stürmen ist auch das falsche Wort, sondern wir wollen natürlich nicht, dass die erzeugten Emotionen jetzt einfach im Sande verlaufen und verpuffen, sondern wir schauen jetzt auch wirklich, was sind es für Menschen, die uns schreiben, was sind die Bedarfe der Menschen, die uns schreiben, was sind die, wir bekommen Zuschriften von vielen Politikern, von vielen Verbänden, von Vereinen. Wir bauen gerade Netzwerke auf und sortieren das alles und möchten natürlich das Ganze dann aufgearbeitet Da möchten wir natürlich Forderungen stellen und diese Forderungen, die möchten wir natürlich dann auch mit unserer Reichweite und mit der Power, die wir jetzt in so kurzer Zeit entwickeln konnten und dann auch hoffentlich aufrechterhalten werden, möchten wir das dann nach Berlin bringen, gar keine Frage.
Also gab es ja schon konkrete Antworten von Politikern, die gesagt haben, ja, wir setzen uns mal mit euch und mit der Kampagne auseinander und versuchen, das mal aufzugehen.
Absolut. Wir haben durchaus Politiker, die uns anschreiben aus Landtagen. Ich habe Post aus Berlin schon bekommen, also eine E-Mail von einer Pressestelle von Parteien. Und da werden wir die entsprechenden Netzwerke aufbauen, keine Frage. Wir haben auch so natürlich ein großes Netzwerk, auch deutschlandweit mit Ansprechpartnern, wo wir jetzt die Expertise zusammenziehen. Und ich glaube, das wird dann ein ganz gutes Ding.
Jetzt kommt meine letzte Frage noch zum Thema. Und zwar, als ich den Clip gesehen habe, da war mir eigentlich relativ schnell klar, der endet offen. Also man hat die Möglichkeit, das auf jeden Fall fortzuführen. Darfst du jetzt wahrscheinlich auch nicht oder willst du nicht zu viel verraten, habt ihr euch vermutlich auch offen gelassen. Ich meine, auf jeden Fall ist das ein geschlossener Clip, aber würde ja auch medial fortsetzbar sein, oder?
Wir haben uns jetzt nicht eine Gedanken zu einer Serie oder einer Staffel gemacht oder einer Trilogie.
Eine Trilogie. Alarmstufe Rot 2.
Natürlich lässt er einiges offen. Der soll ja auch Fragen offen lassen, aber in allererster Linie Fragen, die sich der Zuschauer selber beantworten soll erstmal oder die den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Ich weiß nicht, ob man da eine Fortsetzung drehen sollte.
Gut, einfach mal laufen lassen. Guckt einfach, was kommt. Vielleicht kommt ja auch jetzt demnächst Til Schweiger auf euch zu und will daraus einen geilen Blockbuster machen. Und ne?
Man muss ja die
Kraft nutzen, die auch vielleicht die Filmindustrie hat. Aber ich wünsche euch alles Geile dafür an dieser Stelle schon mal, ne? Dass das in die richtige Richtung geht. Aber das wird's tun, Punkt. Das haben die Filme von Steven Seagal auch. Dankeschön. Die waren auch immer geil.
Ne? Ja, vielleicht kommt ja demnächst kein Pflegehasen oder irgendwas in der Art Pflege im Kopf.
Kein Pflegehase, ja.
Ich denke mal, dass das der richtige Weg ist, den ihr da macht. Und Moritz und ich, wir können es einfach mal auf jeden Fall sagen, wir unterstützen das auch sowohl mental als auch, soweit wir können, sozial. Und gibt es irgendwas, was wir hier noch loswerden können oder tun können für dich oder für die Kampagne?
Na, ihr könnt natürlich weiter die Werbetrommel rühren. Ihr könnt die Leute darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. Ihr könnt den Film teilen. Ihr könnt eure Hörer natürlich gerne dazu aufrufen, den Film zu teilen. Das sind Dinge, die ihr für uns tun könnt und natürlich können wir gerne im Kontakt bleiben, wenn sich da noch Sachen ergeben, dass wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
Perfekt, also ihr habt es gehört, instagram.com/pflegestuferot oder ganz einfach und oldschool auf pflegestuferot.de. Zieht euch den Film rein, auch bei YouTube und auch bei MySpace und bei StudiVZ, was man alles so noch kennt.
Julian, wusstest du übrigens, wer ein Paket Bombenkaffee geschickt bekommt, gratis, weil er hier mitgemacht hat?
Ich?
Ja, Kamil, genau, richtig. Nee, also das muss sein, ne? Das machen wir. Es gibt auf jeden Fall Pflegestufe Rot gebrandeten Bombenkaffee von uns zum persönlichen Genuss als Dank für deine Teilnahme. Du hast vielleicht schon mal gehört, wir haben ja so einen eigenen Kaffee für alle. Das ist ja unser stiller Protest sozusagen, ne? Dass wir sozusagen von innen heraus über eine Bohne, wo spezielles Koffein eingearbeitet ist, die Menschen in der Pflege wach machen und dafür sorgen, dass sie ihre Kraft beibehalten in den nächsten Monaten und Jahren, um auch weiterhin so ein Standing zu haben. Freu dich auf eine Packung Kaffee. Ich hoffe, du trinkst Kaffee.
Natürlich, komm aus der Pflege.
In dem Sinne, vielen Dank, Julian, und wir wünschen dir noch viel Erfolg mit der Kampagne und einen schönen Tag und danke, dass du da warst.
Herzlichen Dank. Euch noch viel Erfolg mit eurem Podcast.
Danke, danke.
Danke. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Genau, da sind wir wieder. Also, Moritz, was machen wir heute? Wir haben heute die Awesome 3 zum Thema, welche Tätigkeiten machst du in deinem Job, die nicht deinem Tätigkeitsprofil entsprechen? Hashtag Drecksarbeit, Hashtag vielleicht auch keine Drecksarbeit. Jedenfalls irgendwas, was nicht zu deinem Tätigkeitsprofil gehört und letztendlich dann doch dazu geworden ist. Willst du anfangen?
Ich fange an. Okay, Number 3 bei mir. Hat eigentlich jetzt gar nicht so viel mit dem Job inhaltlich zu tun, aber das war wirklich der legendärste Moment, als ich dann zum ersten Mal als Arzt Dienst geschoben habe, dass ich in ein Dienstzimmer kam und plötzlich Betten beziehen musste. Mitten in der Nacht um drei im Dienstzimmer, wo man sich so denkt, boah, geil, du bist der König, du hast jetzt Medizin studiert, ne? Kannst natürlich gar nicht, wissen wir alle. Und dann stehst du da mitten in der Nacht, ohne Bettzeug vor so einem holzknarrenden Bett und musst einfach diese milben verseuchte Decke selber beziehen und bist so komplett woanders. Du bist so wirklich im tiefsten Zuhause. Da musst du das ja auch machen. Ich habe jetzt nichts gegen Betten beziehen, aber ich erinnere mich noch genau an den ersten Moment, wo das dann Tätigkeit war. Und das will ich jetzt auch klarstellen, ich bin da wirklich jemand, ich mache das selbstverständlich und ich würde mich niemals darüber beschweren, dass da irgendjemand mein Bett nicht bezogen hat. Aber es war trotzdem denkwürdig, das zum ersten Mal zu tun, weil man sich wirklich so denkt, okay, jetzt bist du wirklich da angekommen, wo der Beruf stattfindet, du musst nämlich jetzt selber machen. Und es gibt ja eine ganz wichtige Regel für, ich sag mal, eigenes Mindset hinsichtlich Zielerreichung und Dinge fokussiert angehen. Und tatsächlich ist es so, da gibt es Untersuchungen zu, Menschen, die morgens ihr Bett machen, ja, die das als allererstes machen, ihr Bett machen, Bett beziehen, die haben eigentlich schon den Grundstein gelegt für ihre weitere Konsistenz im Alltag. Und das sehe ich genauso. Habe ich nicht im Studium gelernt, hat mir keiner beigebracht, wie das perfekt geht, aber ich habe von Sarah jetzt ein Lifehack dazu bekommen von einer anderen Influencerin, die mit einer supergeilen Strategie ein Bett innerhalb von ein paar Sekunden kinderleicht ohne Aufwand bezieht.
Einfach gar nicht im Bett pennen, gar kein Bett kaufen, richtig. Ganz einfach.
Ganz genau.
Auf dem Boden schlafen, zack, nee,
einfach,
stehst auf,
einfach ohne Daunendecke, nur einfach den Bettbezug, immer nur den Bettbezug, nee. Wie viele Bettbezüge erhältst du eigentlich jeden Monat auf deinem Konto?
Ja, ich nur wenig. Zieht die dich eigentlich runter, diese Down-Decke, oder wie ist das?
Die zieht mich richtig down. Deshalb habe ich mir auch eine
Up-Decke
geholt. Aber
da sieht man ja auch schon wieder der Grundgedanke, ne? Mit welchem Selbstverständnis Mediziner in diesen Job gehen, ja? Also das ist ja auch kein Vorwurf an dich.
Ist so.
Es ist ein Vorwurf an die Ausbildung, an das Studium, an das gemeinsame Nicht-Ausbilden mit wichtigen anderen Berufsgruppen. Das hast du ja auch schon mal erwähnt. Es würde Sinn machen, die Pflege und die Ärzte zum Teil auch gleichzeitig auszubilden, an dem Punkt, wo man sich aneinander gewöhnen kann, ja? Und da siehst du einfach, dass ganz viele, so wie du mit deinem Bett, auch komplett so auf die Station kommen. Und dann da auch einfach erstmal den dicken Pimmel raushängen lassen, bis die dann das erste Mal, weiß ich nicht, auf Intensiv jedenfalls, auf Intensiv das erste Mal ein Blutgas in der Hand haben und gar nicht wissen, was ist denn das jetzt hier, ne? Also, das macht dann keinen Sinn. Meine Number 3 ist, ja, ich lese mal was vor, weil wir haben das ja bei Instagram auch rausgehauen. Ich lese einfach mal als meine Number 3 alles vor, was hier bei Instagram reinkam, okay?
Check it out.
Also, welche Arbeit machst du, die nicht zu deinem Tätigkeitsprofil gehört? Antworten aus den Instagram-Stories. Dafür reicht hier weder Platz noch Zeit. Akten abheften, Zimmer aufrüsten, Verbrauchsmaterial auffüllen und. Essen abholen, vorbereiten, verteilen und wieder abräumen. Hashtag Hotel. Viel Servicekraft, obwohl es diese auf den Stationen gibt.
Wahnsinn.
Essen verteilen, ECMO, Essen aufräumen, ECMO, Repeat. Mülleimer leeren. Jeden Sonntag, da keine Reinigungskraft da ist. Kasachs falten und einräumen. Andere Berufsgruppen hinterherräumen. Ich glaube, dass die meinen.
Nee.
Nein, nicht euch. Nein,
die meinen die Techniker, Haustechniker.
Vielleicht das nächste. Vielleicht meint das nächste euch. Die Kaffeetassen der Ärzte spülen.
Ey, nee, da meinen Leute, die euch auch. Ganz kurzer Appell. Räumt eure gottverdammten Kaffeetassen weg. Oder an der Wasserflaschen. Das nur dazu.
Denn dafür fehlt mir neben 3 Covid-Patienten einfach Zeit und Kraft. Ich bin gleich fertig. Einarbeiten von Kollegen, Zeitarbeitern, Schülern und Praktikanten. Die Didaktik fehlt. Medikamente anordnen, Dokumentation, Einarbeitung von ärztlichen Kollegen, Entscheidungen treffen. Und das Letzte, das Vorletzte, Kaffee kochen. Finde ich überhaupt nicht.
Oh,
also das entspricht unserem Tätigkeitsprofil. Naja, egal.
Ja, habe ich auch mit aufgenommen.
Überwiegend ärztliche Tätigkeiten, was völlig okay ist, da man sich gegenseitig unterstützen muss. Und jetzt Hashtag RTW, Taxifahrten zum Krankenhaus. Das war der letzte Kommentar. So, jetzt muss man natürlich unglaublich ausholen. Mache ich aber nicht. Ich habe jetzt einfach nur die Dinger vorgelesen, die bei Instagram reingekommen sind. Ich glaube, alles zu diesem Thema bezieht sich einfach darauf, dass die Pflege in den letzten Jahrzehnten im Grunde viel kompensiert hat, was dann weggenommen wurde. Ja, also das Essen anreichen ist immer noch pflegerische Tätigkeit. Da müssen wir gar nicht drum rum reden. Weil das auch wichtig ist, wenn du jemanden im Weaning hast, frisch extubiert und, dass man Schlucktraining macht, ja, auch gemeinsam mit der Logopädie und allem. Aber ich glaube, viele ärgert einfach, dass die ganzen Service-Gedanken drumherum immer noch vorhanden sind, weil einfach Servicekräfte abgezogen wurden. Oder dass viele Sachen am Bett, die jetzt nicht groß invasiv sind, abgezogen sind, weil die Pflegehelfer fehlen oder die Zivildienstleistenden. Also ich glaube, egal was ich jetzt gerade vorgelesen habe, am Ende ist es so, dass die Pflege letztendlich das alles übernommen hat, woran das Krankenhaus gespart hat. Und das sollte, egal ob es beim Essen ist oder am Bett oder beim Mülleimer oder beim Reinigen oder beim Auffüllen des Zimmers, das sollte in den Köpfen drin sein. Und das hat die Pflege mit sich machen lassen. Das ist das Problem.
Ja, schleichender Prozess. Ist ein schleichender Prozess gewesen und das ist mit vielen so.
Ja, ja. Okay. Deshalb also Number 3, kurz gefasst, das, wofür wir uns verknechtet haben lassen, das ist meine Number 3. Weiter!
Also, bei mir Angehörigengespräche, ganz, ganz wichtig, weil das ist wirklich was, was so dermaßen von deiner Art zu kommunizieren abhängt, dass man das auch meines Erachtens nach kaum lehren kann. Es gibt so viele Wege, die dann nach Rom führen oder eben auch zum Angehörigen. Wenn es eben um das Thema geht, Übermittlung von Nachrichten, Botschaften, Krankheitsdiagnosen, Prognosen etc. Also da ist ganz klar was ich tagtäglich mache, was auch einen Riesenteil des Jobs verschlingt zeitlich, was aber in der Universität oder in der Ausbildung wirklich nur marginal repräsentiert ist. Es gibt zwar so gewisse verbale Coachings und Gesprächsgruppen, in denen man das übt, aber die Wahrheit und das echte Leben lehrt einem doch was anderes. Und da bin ich auch dankbar dafür, dass ich das auch nachher relativ schnell lernen durfte. Und ich mache das auch sehr, sehr gerne, nämlich eben Angehörige da einbinden, wo man sich situativ gerade mit seinem Patienten befindet. Denn das ist mit eine der allerwichtigsten Kompetenzen, die wir als Personal haben. Egal ob Pflege, egal ob Arzt, wobei in Klammern manche Ärzte führen Angehörigengespräche, da fallen mir manchmal die Zähne aus. Wenn ich mir das anhöre.
Absolut. Ja, Pflegekräfte auch,
muss man gar nicht. Auch beide, aber es geht ja immer darum, wirklich da sich erstens Zeit zu nehmen, zweitens auch informiert zu sein über den Patienten, nicht irgendwie wahllos Informationen aus dem Bauch heraus rauszunehmen und auch denjenigen da abzufangen, wo er kommunikativ steht. Ne? Du hast den weinenden Angehörigen, du hast den lachenden Angehörigen, du hast den komplett neutralen Angehörigen, du hast den Angehörigen in Neuseeland, du hast den Angehörigen, der selber eine Todesdiagnose hat. Und das kannst du nicht lernen. Das lernst du nicht, glaube ich, lernst du auch nicht in irgendeinem Psychologie- oder Kommunikationsstudium. Auch da muss man muss einfach ein bisschen Einfühlvermögen haben. Punkt.
Man absolut. Das knüpft tatsächlich an meine Number 2 an. Die habe ich jetzt ganz grob formuliert. Sich für Entscheidungen anderer rechtfertigen. Ich meine damit, dass so ein Tag auf Intensiv beispielsweise ja von unglaublich vielen Visiten geschmückt ist. Ja, du hast zum Teil 4, 5 verschiedene Fachvisiten an deinem Bett, ja. Du hast einen unglaublich großen Durchlauf. Das ist ein kompletter Bahnhof, der da rein und rauskommt. Ärzte kommen rein, Pflegekräfte kommen rein, Schichtdienstübergabe, neue Schicht, Angehörige, die da hin und her laufen. Das nimmt natürlich jetzt ab wegen Corona, aber im Prinzip ist es so. Und dann kann es schon mal passieren, dass du im Spätdienst dich für Entscheidungen in der Visite rechtfertigen muss, die schon 2 Tage alt sind, ja, die einfach irgendein anderer mit irgendeiner anderen Expertise und irgendeiner anderen Situation entschieden hat. Und da stehen wir eigentlich so als Füllmasse, ja, Pflegekraft, Füllmasse. 2-Komponenten-Kleber, stehen wir dann da in der Visite.
Pflegefüll.
und sind, ja, die Festplatte der Nation und werden dann aktiv gefragt, ja, wie kann das denn passieren? Wie kann sowas passieren? Ne? Wie kann so eine Entscheidung getroffen werden? Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehen wir dann auf einmal für eine Entscheidung, die wir gar nicht beeinflusst haben manchmal. Ne? Ja. Ich würde mir zwar wünschen, dass wir immer einbezogen werden, aber jetzt muss man doch ganz ehrlich sagen, dass sehr viel, und das finde ich nicht gut, in der Aktenlage entschieden wird. Gerade jetzt, wo man wirklich jeden Kontakt zum Bett und zu den Corona-Patienten vermeiden will, dass da sehr viel aus Aktensicht entschieden wird und da haben wir manchmal gar keinen Eingriff mehr. Da wundern wir uns selber manchmal und sagen, hey, wie kann das jetzt hier sein, dass da, Adrenol mit Clonidin zusammenläuft oder irgendwas so, ne? Das, und das ist das, das sind die Momente. Adrenalin.
Adrenidin. Adrenerol.
Paracenol.
Katecholmizol.
Gott. Aterozefan.
Piperazonol. Und Tazenalin.
Norclonidin.
Norclonidin.
Ja, das ist meine Number Two.
Dobuzilin. Oh Gott.
Was ist deine Number One?
Meine Number One. Also ich habe da viele, aber die wirklich absolut Number One, und da hast du eben auch schon mir aus dem Herzen gesprochen, ist, dass man in diesem Studium tatsächlich oft so scharf von der Pflege getrennt ist inhaltlich, weil es einem auch leider manchmal nicht anders vermittelt wird, dass man erstmal im Beruf wieder lernen muss, sich auf, die Basis der Pflege zurückzubesinnen und da mitzuhelfen. Und du lernst einfach, also sei es eben vom einfachen Umlagern, über Essen anreichen, über Schlucktraining, das sind alles Sachen, die du im Studium nicht wirklich lernst. Du lernst es irgendwo als theoretisches Kapitel, aber irgendwann stehst du eben nur mal am Bett und musst einem Patienten einfach mal ganz einfach runtergebrochen als Arzt auch mal ein Wasser anreichen mit einem Strohhalm. Und dann zu verstehen, ja, was jemand benötigt, der eben möglicherweise schon x-fach auf Hilfe angewiesen war, der Schluckstörungen hat, der vielleicht auch nicht sprechen kann. Das ist was, das steht in keinem Lehrbuch der Medizin, egal welcher Facharztausbildung, außer vielleicht noch der Geriatrie, ne, wo man sich wirklich auch um solche Dinge, mit solchen Dingen beschäftigt. Aber dass diese Interaktion der Pflege, und deshalb nochmal ganz zuletzt hier bei Number One mein Plädoyer, die Ausbildung gehören überlappt. Es muss ein Crossover geben. Es muss irgendwo im Studium und in der Ausbildung ein gemeinsames Semester, ein gemeinsames Jahr, irgendwie Pflege meets Docs oder Docs meets Pflege, wirklich, wo man 6 Monate
würde zusammenarbeitet,
wo man auch die, wo der eine die Aufgaben des anderen macht, und der eine darf dann endlich mal seine ZVKs legen aus der Pflege, und der andere, der Arzt, muss einfach auch mal beim Umlagern helfen, muss ein bisschen Kinästhetik betreiben, muss einfach auch mal den Blick des Pflegenden haben. Denn das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Jetzt mach mal fertig da.
Jetzt mach mal fertig, jetzt ist scheiße.
Mach mal fertig da, Uni.
Mach mal fertig. Jetzt gehen wir mal beide hier intubieren, dann ist gut.
Gehen wir mal intubieren,
ja, jetzt muss man aber schon. Jetzt muss man dann auch, das ist mein Number One übrigens, jetzt muss man dann auch wirklich mal festhalten, dass auch viele Ärzte gerade so am Anfang mit ihren Aufgaben überfordert sind und deshalb auch die Pflege ziemlich gerne in Kauf nehmen, ja. Und dann ist nämlich auch mal eine Pflegekraft da, die eine Arterie legt, oder auch mal eine Pflegekraft da, die intubiert. Das sind ja nun mal auch Dinge, die in der Weiterbildung auch uns beigebracht werden, die aber immer noch ärztliche Tätigkeit sind, genauso wie
Hoheitskompetenz.
Ja, genau. Ne? Aber letztendlich ist das einfach so dieser Klumpen an Zusammenarbeit, der doch stattfinden kann. Und weißt du, ganz ehrlich, aus Arztsicht, weißt du, wie einfach es ist, Pflegekräfte glücklich zu machen? Stell dir mal vor, mega. Du würdest dir jetzt
Kaffee mitbringen.
Aber stell dir mal vor, du würdest dir jetzt einen Eimer nehmen und abends die ganzen Urinpötte leeren. Einfach so, ja? Du würdest zu den Dekas gehen und sagen, hey, hör mal hier, Kamil, ich habe deinen Dauerkatheter habe ich schon geleert, deinen persönlichen. Trag mal 400 ein, damit ist die Tätigkeit für dich schon mal gegessen. Was meinst du, was das für einen positiven Effekt hat? Einfach so, ne?
Das ist ja wirklich simpel. Wenn ich mal einfach Dinge mache, ich ordne ein Medikament an, trage es selber ein, hake es ab. Ne, ist eine ganz einfache Sache. Das machen viele meiner Kollegen nicht, ja. Also da kann man denen auch keinen Vorwurf machen, weil die es nicht anders gelernt haben. Aber ich kriege oft dann von der Pflege die Aussage, hör mal, du hast schon alles eingetragen, du hast schon abgehakt. Denke, selbstverständlich, ich habe das ja auch gegeben gerade. Dann ziehe ich das ja auch durch. Ne, ich meine, wenn ich mein Auto in die Garage stelle, dann schließe ich das auch selber ab und warte nicht, dass da jemand kommt und das plötzlich zumacht für mich. Ja. Also da muss man die Dinge auch einfach zu Ende denken. Und deshalb die einfachen kleinen Dinge sind es, die im Leben glücklich machen. Ja,
Beispiel
eine Steuerminderung bei der nächsten Steuererklärung. Ja.
Also das ist auf jeden Fall ganz grob gesagt.
Einfach mal eine Kontoeröffnung bei der Sparkasse Düsseldorf, ja, wie schnell geht. Das sind die kleinen Dinge im Leben.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz grob gesagt mein Number One. Dass die Ärzte der Pflege so extrem auch mal entgegenkommen müssen, damit die Teamarbeit funktioniert. Ansonsten bündelt es sich darin, dass die Pflege den Ärzten auch schon mal ganz oft den Arsch rettet. Und egal mit welcher Tätigkeit. Also
Arsch abwischen halt.
Mit Arsch abwischen, genau, den Ärzten. This is my number one, und das war dann The Awesome 3. Moritz, ich muss gleich zum Dienst.
Lass uns doch schnell jeder eine Lagerfeuerfrage und dann sind wir durch. Passt.
Okay, dann würde ich sagen.
Wir haben noch ein spannendes Thema, Impfen, aber das schieben wir dann doch auf nächste Folge, weil wir wollen euch mit dem ganzen Zeug richtig durchimpfen, und von daher Lagerfeuer, mein Freund.
Okay, fang du an.
Ja, wie stehst du zum Thema Laubbläser? Jetzt mal ganz ehrlich. Meine echte Frage kommt jetzt, pass auf.
Was ist passiert?
Was glaubst du, wird an deinem Körper, wenn du alterst, als erstes den Geist aufgeben, abgesehen von deinem Knie, was eh schon komplett im Arsch ist?
Ja, auf jeden Fall nicht mein...
Also wo wird der Alterungsprozess zuerst sich manifestieren?
Augen.
Augen?
Ja,
Hühneraugen.
Hühneraugen. Meine Hühneraugen werden nicht mehr gut sehen können. Nee, ich glaube Augen, ich hoffe natürlich nicht Kopf, so, wobei... Das merkst du schon ziemlich gut manchmal, irgendwie, wenn du da wirklich so Blackouts hast und denkst, boah, krass, das ist jetzt hier echt irgendwie durch simpelste Nutrition-Mängel schon entstanden, ne? Also das kann natürlich auch sehr rapide dann gehen. Aber ich glaube, dass doch meine Augen schlechter werden, ziemlich schnell schlechter, und dann, dass dadurch so eine Kaskade beginnt, ja, dann machst du einen Autounfall, dann läufst du gegen die Tür, dann
machst du einen Autounfall.
Sowas. Ja,
der Kamil hat einen Autounfall gemacht.
Ja, also ich glaube bei mir die Augen und generell auch kompletter körperlicher Verfall. Klar, noch ein Jahr und dann war es das mit mir. Naja, ja. ich merke schon, ich
Kamil Altbrecht.
Das, was auf mich bezogen ja auch schnell geht, sind wirklich die Augen, weil ich einfach super viel im Schnitt bin und im Fotobearbeitungsmodus, und dann merke ich, dass mir abends die Augen wehtun und trocken sind und dass ich schlechter sehe, ja, durch ganz viel Zeit am Bildschirm.
Ja, verständlich.
Und bei dir?
Ja, ich glaube, bei mir ist es genau das Pendant hinten rechts und links am Kopf, und zwar die Ohren. Weil ich, ja, also ich bin zwar stark auf sie angewiesen, aber ich höre manchmal echt zu laut Musik, muss ich sagen. Also wenn ich im Auto unterwegs bin, ich versuche das immer schon zu dimmen, weil man hat ja immer so von seinem Audiologie-Professor gelernt, ne? Oh, die Haarzellen, passt auf, Knalltrauma, kabum, kaputt, ne? Und da muss ich mich wirklich mal ein bisschen beherrschen. Also ich glaube, dass da am ehesten bei mir Untergang angesagt ist, auch wenn ich die pflege, aber ich habe schon viel auch mit Lautstärke zu tun, also... Sei es beim Sport, da scheppert meine Hantel runter. Ich spreche auch übrigens sehr laut, wenn ich mit Patienten spreche, weil ich immer davon ausgehe, dass die Patienten schwerhörig sind. Das ist so eine gemeine
Unart von mir. Berufskrankheit.
Also ich schreie die immer wirklich an und sage immer, ne, die Operation ist vorbei. Und dann hast du so jemanden, der sagt, Sie können doch leise sprechen. Ich habe ein exzellentes Gehör. Ich bin Opernsänger. Ja, das ist dann immer, musst du dich mal ein bisschen drosseln. Also da glaube ich, das geht zuallererst. Aber Gott sei Dank gibt es da ja technische Hilfsmittel, mit denen man da arbeiten kann.
Ja, vor allem die Frage ist ja auch, wie kann man damit, also auch da kompensiert der Körper ja auch erstmal, ja, in dem Sinne, dass du zum Beispiel mehr auf Lippensynchronisation achtest oder auf andere Dinge, ne?
Klassische Schamlippensprache.
Ja, die Labien-Language.
Ach, okay, ja, schön. Du auch.
Ja. Das ist der Folgenname, müssen wir noch finden, Labien-Language.
Ja, den müssen wir noch finden, ja, genau, richtig. Labolingual, nee, Labien-Language.
Okay, aber das kann man halt kompensieren, und die Frage ist dann ja auch eher, wann kannst du es nicht mehr kompensieren, ne? Ja, und ich würde mich halt bei meinen Augen jetzt nicht so mega nerven. Ich würde da schon irgendeine Kompensation finden, Klammer auf, Brille. Und dann ist das auch alles okay. Aber alles, was so am Körper ist, das ist ja bei dir auch, wenn du irgendwie nicht mehr leistungsfähig bist beim Sport und so, das würde mich schon mehr nerven. Ne? Aber letztendlich geben wir uns auch irgendwann damit zufrieden. Man wird halt auch älter. Okay, meine Frage. Hattest du mal ein Moment in deinem Job, in dem du völlig hilflos warst und gemerkt hast, ich komme jetzt hier alleine nicht mehr weiter, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich in so eine Lage komme?
Ja, hatte ich. Aber Gott sei Dank habe ich dann in dem Moment auch schon Hilfe gerufen. Also die Kompetenz bestand eigentlich nicht in der kompletten Hilflosigkeit, sondern in der Fähigkeit, mir selber zu reflektieren, dass hier persönlich mein Limit erreicht ist und ich Hilfe brauche. Das ist ja Gott sei Dank was man gerade in der Anästhesiologie früh lernt, dass man sein Handwerkszeug äußerst gut beherrscht und das wichtigste Handwerkszeug am Ende einer jeden Kette des Handwerks anwenden ist, Hilfe zu rufen. Und habe ich schon oft gemacht, gerade in meiner Anfangszeit, in der Assistenzarztzeit, dass man wirklich frühzeitig die Hilfe ruft. Also das sind meistens ja Atemwegsprobleme, die akut auftreten, oder einfach, wenn mehrere Hände gebraucht werden. Und da hatte ich mal einen Moment, da war wirklich eine Nacht, wo wir einen Patienten mit anaphylaktischem Schock und massivem Pharynxödem überhaupt nicht mehr intubiert bekommen haben. Also wirklich, es war nicht zu machen. Und da habe ich ganz schnell gesehen, dass hier meine persönliche Grenze erreicht ist, weil da fehlten mir einfach auch die Optionen. Die habe ich einfach noch nicht angewendet. Da habe ich ganz schnell die Kollegin dazu gerufen und selbst die Kollegin hat den nächsten oberärztlichen Kollegen dazu gezogen, sodass wir nachher mit drei Leuten da waren. Jeder hat so sein Pro dazugegeben und dann hat das den Patienten auch gerettet. Deshalb meine Hilflosigkeit oder die Hilflosigkeit des Anästhesisten liegt eigentlich immer nur daran, dass in dem Moment, wo er hilflos ist, er schon längst Hilfe gerufen haben sollte. Dann hat das alles richtig gemacht. Das ist eigentlich die geilste Hilflosigkeit, die man im Leben. Mega. Ja, also es ist so eine glückliche Hilflosigkeit. Ja,
da kann man auch vor Ort schon direkt lachen.
Einen, der nochmal eine Idee mit reinbringt. Ja, wirklich, ja.
Ja, aber so Momente kommen natürlich auch vor und das hat meistens ja mit Einsamkeit zu tun oder alleine sein jedenfalls und dann, dass du einfach merkst, du brauchst jetzt hier Manpower oder du brauchst Wissen, was momentan nicht vorhanden ist. Ich hatte mal einen Einsatz in einem Bundeswehrkrankenhaus, ich nenne die Stadt jetzt nicht, aber da ging es um ja Infektiologie, Tropenmedizin, also auch eine abgeschlossene Station, Hauptthemenfeld Malaria, HIV, Tuberkulose und so weiter. Da ging es jetzt nicht um Corona, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich war in einem Patientenzimmer und das war keine reine Intensivstation. Aber du weißt selber, dass du, ne, wenn du bei den Erkrankungen bist, Meningitis und so weiter, dass da schnell etwas eskalieren kann. Und genau das ist passiert in einem Zimmer. Das ist bei einem vorher komplett ansprechbaren Patienten passiert. Und dann hat er sich so aus dem Bett gekrampft. Ja, der ist da wirklich wie so ein Furby aus dem Bett gefallen. Das war auch überhaupt nicht vorhersehbar. Und in dem Moment wusste ich nur, okay, was schmeiße ich mich jetzt irgendwie wie Forrest Gump vor ihn und verhindere, dass er da irgendwie mit dem Kopf direkt auf die Kante knallt? Oder drücke ich jetzt den Notfallknopf? Da liegen natürlich 10 Meter zwischen so, ne? Und ja, ich habe ihn dann instinktiv erstmal aufgefangen. Und dann liegst du da, ne, krampfend, also er krampfend in meinen Armen und dann bist du komplett hilflos und der Notrufschalter ist nicht vorhanden. Also da ist einfach, du musst einfach wirklich in dem Moment schreien, ging aber auch nicht durch die ganze Montur, die du anhast. Also da kam irgendwie so ein Mr. Bean nach dem anderen Moment und da habe ich einfach nur gedacht, scheiße, wenn diese Szene jetzt ein Kinofilm wäre, dann würde über mir die Kamera einfach 50 Kilometer hochfahren und mich schreien hören. Einfach ein no! Ja, und letztendlich.
Und dann bist du aufgewacht.
Dann bin ich aufgewacht und dann war alles gut. Nee, aber das war ein richtiger Scheißmoment und ich konnte das nicht anders machen. Ich musste dann den krampfenden Menschen da ins Bett zurückschleudern und bin dann auf den Flur gegangen. Ne? Und das sind die Momente, Leute, wo Hygiene wirklich manchmal nicht eingehalten werden kann. Ne? Das sind unvorhersehbare Momente, so schlimm es jetzt klingt, aber es ging nicht anders. Ich musste dann zum Flur rennen und musste da schreien und das passiert und das war nicht vorhersehbar. Das war aber der Moment, in dem ich dachte, oh mein Gott, was hätte ich da jetzt im Nachgang anders machen können? Hättest du nichts anders machen können. Ja, da hättest du irgendwie die Notfallklingel woanders positionieren.
Aus dem Fenster sprengen können. Dann wäre dein Problem genau. gelöst gewesen, aber nicht das
Problem. Einfach Patienten. Ignorieren, einfach das Zimmer verlassen. Ja, Ihnen noch einen schönen Tag. Einfach, tschüss.
Ja. Nee, eben war der noch nicht so.
Was? Gekrampft? Was? Nein.
Nein, das war doch gar nicht mein
Problem. Nein, das kann nicht sein.
Ich arbeite hier gar nicht.
Nein.
Tag noch.
Nee, das kann überhaupt nicht sein.
Nee. Hallo, hablos Espanol? Sprechen Sie Spanisch? Immer weiter die Ausreden.
Aber dann rückwärts den Gang rausgehen.
Genau. Nein, bitte hier keine Werbung einschmeißen. Schönen Tag noch. Genau.
Sagen Sie nicht. Lassen wir das. Also, das war mein Moment. In dem Sinne, ich muss los, Moritz. Ich habe jetzt Dienst. Du bist gleich nicht da, ne?
Nee, ich hatte Dienst. Bei mir war auch Elend. Ich hatte viel zu tun Dienst heute Nacht. Ich war aber schon sporteln und jetzt entlasse ich euch schon mit diesen Bombenrasseln. Denn spätestens, wenn diese Folge rauskommt, ist schon fast Weihnachten. Und da gibt es als kleine Besonderheit noch was in unserem Shop anzuschauen. Also, checkt das unbedingt aus.
Checkt das aus und ich gebe auch meinen finalen Senf dazu. Vielen Dank, wie immer, an alle Zuhörer und vor allem auch an alle, die uns bei Instagram folgen und auch dort die Stories beantworten, auch die Fragen, auf die Fragen eingehen. Das nimmt wirklich stetig zu und da sind wir wirklich sehr dankbar für. Und wie Moritz schon richtig sagt, Ende der Woche kommt ein ganz besonderes Paket des Bombencafés und da könnt ihr sehr gespannt sein, denn wir haben uns wirklich größte Mühe gegeben, diesen Konglomerat an Koffeinität zusammenzuführen. Und ja, Ende der Woche wird es soweit sein. Ich nehme an, wenn die Folge rauskommt, ist das Ding auch schon rausgedroppt. In dem Sinne, vielen Dank für euer Feedback, fürs Zuhören und wir hören uns in the next week again. So, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.
Have a nice lockdown.